Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
Dieser Winter könnte hart werden. Industrie und Mittelstand ächzen unter den Energiekosten. Und viele Unternehmer fragen sich jetzt schon, wie es die nächsten Monate weitergeht. Die Politik versucht mit Wumms und Doppelwumms gegenzusteuern, aber hinter den aktuellen Befürchtungen steckt auch mehr. Es steckt dahinter auch die Frage, ob das Geschäftsmodell bei dauerhaft hohen Energiepreisen, wie es aussieht, eben noch trägt. Ob die Flucht nach vorne in eine dekarbonisierte Welt realistisch ist, ob das der Weg ist. Sehen wir nun einen schnellen Umbau unserer Wertschöpfungsketten? Teilt der Mittelstand eigentlich den Optimismus der Bundesregierung in diesem Punkt? Und welche Rolle vor allem könnte Wasserstoff dabei spielen? Über diese Fragen freue ich mich heute zu sprechen mit Stefanie Peters. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin der Neumann und Esser Group, ein absolutes Vorzeigeunternehmen der deutschen Wasserstoffwirtschaft. Wir werden gleich noch mehr davon von ihr hören. Sie ist seit 2011 Vizepräsidentin der IHK in Aachen und ist seit 2020 Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. Wir freuen uns also, das dritte Mitglied des Wasserstoffrates heute bei uns zu begrüßen. Liebe Frau Peters, schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
Ja, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Behr.
Sehr gerne. Frau Peters, vielleicht stellen Sie sich nochmal selbst mit Ihren eigenen Worten kurz vor und vielleicht auch mit Blick auf die Frage. Ich habe gesehen, Sie sind begeisterte Dressurreiterin. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Dressurreiten und dem Führen eines großen Unternehmens, gerade in so einer Krise?
Ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Stefanie Peters. Ich bin seit 19 Jahren bei Neumann und Esser tätig. Das ist unser Familienunternehmen. Mein Bruder und ich, wir leiten es in vierter Generation. Das Unternehmen ist 1830 gegründet und wir blicken also zurück auf eine lange, jahrzehntelange Tätigkeit, nicht nur in der industriellen Produktion, sondern auch insbesondere in der Herstellung von Wasserstoffkompressoren und haben unser Produktportfolio in den letzten Jahren erweitert um Elektrolyseure, Steam Reformer und um Wasserstofftankstellenverdichter. Insofern können wir nun die gesamte Wertschöpfungskette der Wasserstoffwirtschaft abdecken. Aber nun zu Ihrer Frage. Ja, Dressurreiten und das Leiten eines, die Leitung eines großen Unternehmens haben tatsächlich einige Parallelen. Und ich würde sagen, in beiden Fällen braucht man die nötige Disziplin und aber auch den nötigen Mut. Und gleichzeitig darf man aber nicht die Demut verlieren und auch die Selbstreflexion. Denn insbesondere in Zeiten wie diesen, wo sehr viel Flexibilität und ein schnelles Umschalten notwendig ist, da braucht man ausreichend Selbstreflexion, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Sehr gut. Frau Peters, Sie sind ja, wie ich eben auch schon erwähnt hatte kurz, auch in der IHK sehr aktiv, also der Industriellen Handelskammer, haben dadurch auch einen ziemlich politischen Blick auf die Lage, auch jetzt gerade. Wir müssen natürlich im Oktober 2022, in dem wir aufnehmen, auch auf die aktuelle Krise gucken und auf die Energiesituation, wie sich für die Unternehmen darstellt. Wie schätzen Sie die Lage des deutschen Mittelstandes im Moment ein?
Ja, ich glaube, dass dass nach Ausbruch des Krieges sich die Weichen komplett neu gestellt haben und insbesondere die Energiekrise dazu führt, dass ja nicht nur der deutsche Mittelstand, sondern die gesamte deutsche Industrie insbesondere vor riesengroßen Herausforderungen steht und dass wir auch diese Herausforderungen nicht alleine lösen können. Das ist auf der kurzfristigen Seite jetzt insbesondere durch diese Energiekrise der Fall. Und mittel- bis langfristig ist es aber auch eine Herausforderung, denn wir wollen weiter Industrieland bleiben in Deutschland und die Weichen müssen dafür gestellt werden, dass nicht eine Deindustrialisierung stattfindet, sondern dass wir weiter Industrieland bleiben, um die Arbeitsplätze zu haben, um weiter eben auch den Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, in Deutschland leben zu können.
Heißt das, Sie sehen das auch, die Befürchtung einer Deindustrialisierung? Das ist ja ein großes Wort, was oft benutzt wird, aber Sie sehen schon auch die Gefahr.
Ich sehe die Gefahr und das sieht man an unterschiedlichen Weichen, die gestellt werden, inwieweit bestimmte Wertschöpfungsketten aufgrund von mangelnder Wettbewerbsfähigkeit abwandern. Große Industrien, traditionelle Industrien wie die Stahlindustrie, wie andere energieintensive Industrien ins Ausland abwandern. Und ich glaube aber, dass gerade der deutsche Maschinen- und Anlagenbau, zu dem wir ja auch gehören, sehr, sehr große Vorteile hat, hier in Deutschland zu bleiben. Sie ist die Fachkräfte, die es gibt, die natürlich gepflegt werden müssen und die auch weiter ausgebildet werden müssen, sei es aber auch die Infrastruktur. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der bei der Politik aufzuhängen ist, aus meiner Perspektive, dass einfach auch die Investitionen in die Infrastruktur, ob es Verkehrsanbindungen sind, ob es digitale Netze sind, dass das weiter vorangetrieben werden muss, damit die richtigen Anreize geschaffen werden, hier in Deutschland sich auch als Industrie wieder weiter anzusiedeln und zu bleiben.
Haben Sie die Sorge, dass der Mittelstand oder die Industriekunden in diesem Winter irgendwann auch short laufen mit Energie, also in der Versorgungssicherheit gefährdet sein werden? Es gibt ja die Diskussionen, die wir auch schon hatten, natürlich als Energieversorger der geschützten und ungeschützten Kunden aus dem Wording der Bundesnetzagentur, mittlerweile ja ein Stück weit auch relativiert durch den Lebensbedarf, den man definieren muss. Aber es bleibt trotzdem dabei, laut Aussicht der Politik ist die Industrie Stand jetzt nachrangig in der Energieversorgung, insbesondere mit Gas. Treibt sie das um?
Das treibt natürlich, glaube ich, jeden Unternehmer um. Und an der Stelle sehe ich das Risiko auf jeden Fall, dass es Bereiche gibt, systemrelevante Bereiche wie Krankenhäuser, Feuerwehr und dergleichen, die vorrangig bedient werden müssen. Das ist absolut nachvollziehbar aus meiner Sicht. Und gleichzeitig darf man aber nicht vergessen, dass die Wirtschaft, die Industrie eben auch dafür sorgt, dass Menschen in Beschäftigung sind. Und wenn man dort jetzt zu stark in die Energieversorgung eingreift, dann hat man andere Kollateralschäden, die eben darüber hinausgehen, dass vielleicht irgendeine Produktion mal einen Moment nicht laufen kann. Und ich glaube, das muss mitbedacht werden an der Stelle. Und es reicht eben nicht aus, dass die Produktion isoliert zu betrachten, sondern die ganzen folgenden Konsequenzen müssen an der Stelle mitbedacht werden. Vielleicht noch ein Satz, wenn ich darf, zum Thema, wie ist die Rolle oder wie sehe ich die Rolle auch der Politik an der Stelle? Wir sind Unternehmer und Unternehmer sind dafür da, ihr Unternehmen zu führen und etwas zu unternehmen. Und die Politik soll die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Und ich glaube, da sehe ich Handlungsbedarf, dass die Politik ihren Job machen soll, eben das Thema Versorgungssicherheit herstellen, das Thema Planungssicherheit herstellen, eben auch Planungsverfahren zu etablieren, zu beschleunigen, damit wir endlich diese unwahrscheinliche Abhängigkeit der Gasimporte aus Russland kompensieren können durch eigene Ressourcen, durch andere Ressourcen. Da ist ja auch schon einiges passiert. Und gleichzeitig sehe ich da noch viel Potenzial und da kann die Politik viel mehr handeln.
Es sind natürlich schwierige Zeiten für den Gedanken, dass der Staat nicht der bessere Unternehmer ist, sage ich mal. Man hat ja den Eindruck, nach der ersten Krise, wo der Staat eingegriffen hat und immer stärker reingegangen ist, hat man sich zurückgezogen aus Unternehmen wie Lufthansa. Aber jetzt kommt eine weitere Krise, in der der Staat wieder detailliert entscheidet, wer welche Energie bekommt, zu welchem Preis, wer es bezahlt und so weiter. Schwierig natürlich im Moment, die Freiheit zu haben, glaube ich, und die Fesseln zu lösen als Unternehmer. Wo sehen Sie denn, haben Sie Punkte, wo Sie das konkrete Potenzial sehen, wo Sie sagen würden, das könnte die Politik vielleicht in dieser schwierigen Phase einen Ticken anders machen oder schneller oder offener?
Ja, ich glaube, die ganz kurzfristigen Maßnahmen, die eingeleitet worden sind, auch wenn es ein wenig nach Aktionismus aussieht, muss ich sagen, sind ja erstmal positiv. Die Politik hat zumindest erkannt, dass das Kernthema Energie ein zentrales Element ist, wo daran gearbeitet werden muss. Aber wir reden ja nicht nur jetzt über die ganz kurzfristigen Dinge, sondern was muss jetzt hochgefahren werden, um auch mittelfristig die Unabhängigkeit zu gewährleisten und vor allem die eigenen Ressourcen besser zu nutzen. Und an der Stelle kommt mir das Thema Biomethan, wird viel zu wenig betrachtet. Wir haben in Deutschland circa 9.000 Biogasanlagen, wovon circa 6.000 unmittelbar umgerüstet werden könnten mit einer Biomethanaufbereitung und damit eben nicht nur eine Verstromung des Biogases durchgeführt werden kann, sondern eben auch eine Einspeisung ins Erdgasnetz. Und man könnte kurzfristig in den nächsten 1 bis 2 Jahren circa 3 bis 5% des Erdgasbedarfs in Deutschland durch diese Biomethanaufbereitung ersetzen. Und wenn man dann bis 2030 schaut, könnte es sogar 10 bis 15% sein des gesamten Erdgasbedarfs in Deutschland. Das heißt, man könnte, wenn man bedenkt, dass circa 45-50% Importe aus Russland sind, könnte man 20 bis 25% dieser Importe durch Eigenleistung in Deutschland hergestelltem Biomethan ersetzen. Und dieses Potenzial ist aus meiner Sicht wird nicht wahrgenommen. Und da stehen auch viele Hürden im Weg, was im Moment die Politik nur lösen kann. Aber das ist eben etwas, was aus meiner Sicht nicht betrachtet wird. Und wir müssen mehr darauf setzen, was können wir selber in unserem Land beeinflussen, neben Importen von LNG und ich sage mal auch Fracking-Gas aus den USA. Wir könnten theoretisch auch das Thema Fracking in Deutschland diese Diskussion nochmal aufmachen. Wir kaufen im Moment Fracking-Gas aus den USA, wir kaufen Atomstrom aus Frankreich. Da müssen wir mal ehrlich sein und transparent und dann mal überlegen, wie können wir eigentlich eine stärkere Unabhängigkeit erzielen in Deutschland.
Die Eigenversorgung von Energie ist ja plötzlich natürlich wieder in aller Munde. Es werden alle die Fragen wieder aufgebracht, die seit vielen Jahren mit unterschiedlichem Erfolg diskutiert werden. Also Fracking ist natürlich ein spannendes Thema, ist für eine Gelsenwasser als Wasserversorger natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Gleichwohl teile ich natürlich schon die Argumentation auch zu sagen, man muss sich angucken, was man macht vor Ort, und es ist ein Stück weit scheinheilig zu sagen, wir beziehen das woanders und tragen das gar nicht selbst den Gedanken vor sich her, wenn es denn unproblematisch zu tun ist. Glaube ich, kann sich so eine Gesellschaft auch nicht verwehren. Nach meinem Stand ist das eben nicht ganz ausgeschlossen, dass es Schwierigkeiten da geben kann, aber ich bin völlig bei Ihnen. Ich glaube, eingefahrene Denkmuster sind im Moment nicht so richtig am Platz. Haben wir denn beim Fracking ist es, glaube ich, so, es geht die grüne Seite der neuen Koalition in Niedersachsen wird ein Fracking-Verbot einbringen in den Koalitionsvertrag des Landes Niedersachsen. Gibt es weitere Potenziale, die Sie sehen? Also wir können ja auch, es gibt natürlich auch das erquickliche Thema Kernenergie. Wie glauben Sie, dass es da weitergeht?
Also ich glaube, dass das wird schwierig, dort zu einem Umdenken zu kommen. Es war interessant, bei einem Vortrag von Herrn Timmermans, den ich gehört habe, der sagte, Kernenergie ist zwar nicht grün, aber sie ist zumindest CO2-neutral. Da scheiden sich natürlich die Geister. Und ehrlich gesagt gibt es ja auch ausreichend Studien, die sagen, dass uns jetzt auch eine Weiterlaufen der Kernenergie auf der Energieseite gar nicht so viel bringen wird. Da stecke ich nicht so tief drin. Ich persönlich halte es für absolut sinnvoll, jetzt die Laufzeiten über den Winter zu verlängern. Dann, weil jeder im Ausland schaut auf Deutschland und fasst sich an den Kopf, wie wir jetzt die Kernkraftwerke abstellen können. Das wird im Ausland sehr, sehr mit sehr großer Verwunderung betrachtet. Und insofern halte ich es für absolut richtig, jetzt die über den Winter weiter zu laufen zu lassen. Und gleichzeitig kann ich nicht ermessen, wie viele Investitionen notwendig sind, um eine noch weiter verlängerte Laufzeit zu gewährleisten. Hier in Aachen sind wir natürlich unmittelbar betroffen von den Kernkraftwerken Tihange und Dohl. Die sind ja immer wieder in den Medien, werden abgeschaltet, werden runtergefahren, schalten sich selber ab. Das ist hier in der Region Aachen, wird das sehr beäugt. Die Bevölkerung hat große Sorge, dass es hier zu Zwischenfällen kommen kann. Und ich glaube, dieses Thema ist neben dem ideologischen Thema auch wirklich ein sehr emotionales Thema in der Bevölkerung. Und ich glaube, man kann da durchaus auch Alternativen finden, die vielleicht nicht ganz so emotional kritisch betrachtet werden wie die Kernenergie.
Welche Alternativen meinen Sie?
Ja, ich sag mal beispielsweise das Thema Biomethan. Ich sag mal, klar, Fracking wird genauso wahrscheinlich betrachtet wie das Thema Kernenergie mit Risiken und vielleicht auch einigen Vorteilen. Das muss weiter erforscht werden, wie Sie auch richtigerweise sagen. Da muss einfach mehr Transparenz herrschen. Ich denke, das ganze Thema Wasserstoff, das wird ein sehr wichtiges Thema sein, wenn wir über die Dekarbonisierung der vier Sektoren sprechen und vor allem, wenn wir darüber sprechen, dass wir die Erneuerbaren ausbauen wollen und diesen erneuerbaren Strom speichern und transportieren möchten. Und insofern sehe ich, nicht nur, weil wir als Unternehmen natürlich in der Wasserstoffwirtschaft tätig sind, sondern ich sehe auch als einzige Möglichkeit der Energiewende, dass Wasserstoff dort eine sehr große Rolle spielen wird.
Mhm. Dann lassen Sie uns doch mal über Ihr Leib- und Magenthema reden. Das ist natürlich auch ein Thema, was nochmal an Schub gewonnen hat durch die ganze Diskussion. Es gab ja Uneinigkeit am Anfang des Krieges, ob das jetzt der Todesstoß für Wasserstoff ist oder ein Beschleuniger. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, ob die Wahrheit in der Mitte liegt oder ob man tatsächlich sagen kann, es ist ein Beschleuniger. Ich hatte das ja auch versucht, so zuzuspitzen. Es gibt ja im Grunde keinen Weg zurück mehr jetzt im Moment in eine alte Welt. Wir werden ja nie wieder diese Energiepreise sehen von vorher. Zum Wasserstoff vielleicht ein Satz, zwei zum Nationalen Wasserstoffrat. Das ist ja ein interessantes Gremium. Wie kam es dazu, dass Sie dort Mitglied geworden sind und wie blicken Sie darauf?
Ja, also erstmal ist es ja so, dass 2020 dieser Wasserstoffrat formiert worden ist und ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung gesagt hat, wir wollen so und so viel Vertreter der Industrie haben, so und so viel Vertreter der Wissenschaft und von NGOs und von Sorgern. Wir sind angesprochen worden vom VDMA, von unserem Verband und sind eben vorgeschlagen worden, als Neumann und Esser dort einen Vertreter zu schicken. Und da ja auch der Wasserstoffrat paritätisch weiblich wie männlich besetzt ist, habe ich dann das Glück gehabt, dass eben eine Frau gesucht wurde und so bin ich dann in den Genuss gekommen, unsere Firma dort vertreten zu dürfen. Ja, wie blicke ich darauf zurück oder wie empfinde ich die Arbeit dort? Es ist sehr interessant, weil man natürlich viele unterschiedliche Perspektiven erfährt aus den anderen Blickwinkeln, vor allem der anderen Vertreter oder der anderen Mitglieder des Wasserstoffrats. Man kriegt natürlich auch eine viel politischere Brille auf die Ereignisse. Das war bei mir vorher weniger der Fall, klar über die IHK-Tätigkeit, aber ansonsten bin ich eigentlich eher mehr im Unternehmen als im politischen Umfeld unterwegs gewesen und deswegen ist es natürlich hochinteressant. Ich bin auf der einen Seite überrascht gewesen, wie intensiv die Arbeit ist. Also wir treffen uns sehr, sehr häufig, wir diskutieren viel, es gibt viele Arbeitsgruppen und gleichzeitig ist es unwahrscheinlich interessant, was man dazulernt und was man eben auch einbringt. Denn man muss schon sehen, dass viele der Empfehlungen, die wir schreiben. Und ich meine, wir beraten die Bundesregierung in Entscheidungen, die sie treffen hinsichtlich Gesetzesvorhaben und Formulierungen, wie viel dann doch Eingang findet, einmal in Deutschland, aber auch bei der EU. Da ist dann doch steter Tropfen höhlt den Stein, auch wenn es teilweise auch mühsam ist natürlich, dass man immer wieder auch die gleichen Statements bündelt und in die Richtung verteilt.
Es gab ja richtig Tendenzen am Anfang, aktuelle Gesetzesvorlagen in den Wasserstoffrat reinzugeben mit der Bitte um Stellungnahme innerhalb von wenigen Tagen. Ich erinnere mich an die im Gasmarktpaket, in dem ersten war das so drin, dass auch zum Unbundling eine Stellungnahme gewollt worden ist. Das ist natürlich das, was man sich als Lobbyist wünscht. Ist auf der einen Seite natürlich dann schon eine hohe Schlagzahl, das habe ich auch schon von anderen gehört. Auch die Gunda Röstl bei uns ja aus dem Unternehmen, die dabei sein darf. Das war schon ein Fulltime-Job teilweise, hatte ich so den Eindruck.
Ja, zumal wir haben uns dann alle gefragt, was haben wir eigentlich früher gemacht? Und nach der nix. Sommerpause haben wir richtig, haben wir uns richtig vermisst. Und das Schöne ist natürlich, dass wir uns jetzt ab und zu auch mal live treffen können, denn am Anfang haben wir natürlich nur digital tagen können aufgrund der Restriktionen. Und das ist jetzt schon ganz schön, dass man sich mal ein bisschen persönlicher kennenlernt.
Haben Sie, das klingt aber, als ob Sie tatsächlich, also Sie haben auch ein positives Bild davon und schon den Eindruck, dass unterm Strich es produktiv ist, mit so unterschiedlichen Auffassungen an das Thema ranzugehen. Da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen dazu, denn was ja in der Natur der Sache liegt, es wird natürlich auch sehr stark politisch gerungen und auch, sagen wir mal, mit Argumenten gerungen, die doch wahrscheinlich für Sie als Unternehmerin immer erstmal auf den ersten Blick nicht wirklich zugänglich sind. Ich hatte Sie auch so verstanden, als wir uns auch kennengelernt haben, haben wir auch einen tollen Vortrag gehalten, wo Sie meinten, werden teilweise Debatten geführt, die sind technologisch oder wirtschaftlich, ich sag mal, nur schwer nachvollziehbar.
Absolut. Und ich glaube, und das ist vielleicht auch der Sinn, warum dieser Rat so unterschiedlich zusammengesetzt ist. Am Ende wird ja eine Debatte, die in der Parteienlandschaft und die auch vielleicht nachher in der Gesellschaft geführt wird, wird ja vorgezogen durch diese Besetzung. Und die Argumente, die da kommen aus den unterschiedlichen Perspektiven, die würden ja sonst in eine Stufe später kommen. Und insofern, klar, aus der Perspektive des Unternehmens, des Industriebetriebes, hat man natürlich andere Prioritäten als jetzt ein NGO oder ein Wissenschaftler. Und trotzdem ist es ja gut, dass diese Debatte schon an der Stelle stattfindet, wo eine Beratung stattfindet, weil sonst würde ja keines der Gesetzvorhaben in irgendeiner Form abgenickt werden können oder nachher von der Bevölkerung oder von der Gesellschaft getragen werden. Und das ist manchmal schwierig, weil alles fühlt sich dann so weichgespült an, wenn wir dann mal fertig sind. Aber ich glaube, das ist ein Schnitt, der eigentlich ganz, ganz gut ist, auch wenn wir als Industrievertreter vielleicht lieber etwas schneller vorangehen, vor allem etwas stärker in eine Richtung gehen würden, weil wir einfach erkennen, auch was dann noch zu tun ist. Da steht ja noch ein Riesenhaufen Arbeit vor uns.
Aber ist nicht die, ich spitze mal ein bisschen zu, die, also es gibt ja auch unterschiedliche Auffassungen dazu, auch politikwissenschaftlich. Die Gefahr ist natürlich, dass dann überhaupt nichts Richtiges in Anführungsstrichen mehr nach draußen kommt in die Diskussion oder zur Entscheidung kommt, weil vielleicht schon sehr früh Argumente mitdiskutiert und mit einbezogen werden, die am Ende nicht tragen am Ende tatsächlich. Ist es nicht gefährlich, wenn da was bei rauskommt und am Ende sind Sie doch als Unternehmerin diejenige, die es machen muss, sage ich mal, oder machen darf, wie man sieht. Aber die Diskussion ist zu Ende und dann gucken doch alle auf Energieversorger und Industrie und sagen so, jetzt legt mal los. Und wenn das technisch nun mal nicht geht oder wirtschaftlich hinten und vorne nicht tragbar ist, dann ist es natürlich, ich sag mal, für jemanden, der rein aus Studiensicht guckt, ein bisschen einfacher dann zu sagen, ja, was macht ihr denn? Kann doch nicht so schwer sein.
Ja, ich glaube, dass es so weit ja gar nicht geht. Also wenn wir unsere Empfehlungsunterlagen vorbereiten, dann gibt es immer auch absolute No-Gos oder absolute Must-Haves, die da rein müssen. Und da wird teilweise ja auch differenziert und Abstimmungsergebnisse mit in diese Vorlage eingearbeitet, um zu sagen, okay, drei Mitglieder haben dagegen gestimmt, aber die Mehrheit hat dafür gestimmt und so weiter, damit eben ganz klar ist, da was ein Must-Have ist, das muss da auch rein. Und da gibt es viele, viele Themen und da muss man auch ehrlicherweise sagen, weder ein Politiker noch ein NGO und wahrscheinlich auch nicht der Wissenschaftler kann am Ende die Umsetzung so gut nachvollziehen, wie es die Industrie dann oder der Versorger kann, weil wir müssen es machen, wie Sie richtigerweise sagen. Ich glaube, das, was mir komplett zu kurz kommt, und das ist auch dann, sehe ich dann auch als meine Aufgabe, das ist aber auch die Aufgabe der anderen Zulieferer wie Freudenberg oder Schaeffler, die ja auch im Rat vertreten sind, einfach zu sagen, das ganze Thema Aufbau Wertschöpfungsketten, Aufbau Produktionskapazitäten, natürlich am allerliebsten in Deutschland, um hier Arbeitsplätze zu sichern, das wird aus unserer Sicht in der Politik, in der Wissenschaft auch viel zu leicht abgetan, viel zu wenig betrachtet. Und die Vorlaufzeiten, die notwendig sind, um beispielsweise eine Erdgaspipeline umzurüsten, um Wasserstoffpipelines neu zu bauen, um Speicher umzurüsten, diese wichtige Infrastruktur zwischen der Herstellung und zwischen der Anwendung herzustellen, dass das einfach viel zu kurz betrachtet wird. Und das ist jetzt mal wirklich die Aufgabe von der Zulieferindustrie, wie Neumann und Esser sie ist, wie Freudenberg und Schaeffler sie sind, da wirklich immer wieder den Finger in die Wunde zu legen. Und da bin ich sehr froh, dass jetzt eben auch von der EU dieses Signal gekommen ist im September, aber auch die Bundesregierung eine stärkere Priorität darauf legt, eben in diesen Infrastrukturausbau zu gehen. Da muss noch viel passieren, auch gerade was Planungsrecht angeht und Genehmigungsverfahren. Aber erstmal ist das Bewusstsein ist etwas mehr gestärkt worden. Und ich glaube, da hat tatsächlich die Energiekrise auch zu beigetragen, um zu sagen, jetzt müssen wir endlich mal vom Gackern zum Eierlegen kommen und mal endlich in die Umsetzung gehen.
Das ist spannend, dass Sie das sagen, weil Sie das Wort Infrastruktur verwenden. Das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich belegt, je nach Branche. Das ist bei uns traditionell erstmal sehr stark der Leitungsbau, also tatsächlich, also sind Kraftwerke stromseitig, aber sehr stark Leitungsbau, Verteilung. Bin jetzt aber nicht ganz sicher, ob ich Sie da genauso verstehen muss. Sie haben ja das Wort Wertschöpfungsketten auch gebraucht. Das ist ja immer finde ich immer sehr spannend. Können Sie da nochmal einen Satz, zwei dazu sagen, was das heißt eigentlich tatsächlich? Heißt das, Regelungen zwischen Branchen, die sich bedingen, widersprechen sich oder Zulieferungsketten werden eben unterbrochen dadurch, dass eben tatsächlich Leitungsbau oder Versorgung dazwischen fehlt? Oder sind das wirtschaftliche Fragen, wo man sagt, wenn einer aus der Kette rausgeht, dann ist eben das Produkt nicht mehr herstellbar am Ende?
Ich glaube, es ist eine Frage der Kapazitäten. Wenn wir sehen, wie viel Bedarf da ist, also schon allein beispielsweise Elektrolyseurleistung, die installiert werden soll bis 2030, hat ja die Bundesregierung mal eben verdoppelt von 5 auf 10 Gigawatt als Ziel, installierte Leistung. Also schon in Betrieb genommene Leistung. Und es gibt ja im Moment gibt es gar nicht ausreichend Produktionsstätten, um diese Elektrolyseure herzustellen. Es gibt auch kein Serienprodukt oder installierte Technik, proven Technology, die in den Größenordnungen im Moment existiert. Da wird sehr viel investiert im Moment. Siemens, MAN investieren jeweils 500 Millionen in Aufbau dieser Produktionskapazitäten. Im Ausland findet das auch statt. Aber es ist alles noch im Fluss. Also das heißt nicht, dass wir jetzt uns darauf verlassen können, die Kapazitäten sind da und da purzeln jetzt in den nächsten 2 Jahren diese ganzen Elektrolyseure raus. Das ist ja auch nicht damit getan, dass man diese Montagekapazitäten hat, sondern man braucht eben auch die Zulieferindustrie. Und die muss sich formieren. Und das meine ich mit den Wertschöpfungsketten. Das heißt, Zulieferindustrie aufbauen, möglichst in der Umgebung nicht abhängig von One Source, sondern mehrere gleichwertige Lieferanten finden, aufbauen. Man muss erstmal ausreichend Prototypen gebaut haben mit diesen Zulieferteilen, damit wir eine Proven Technology bekommen. Und diese Arbeit muss ja noch geleistet werden. Gerade der deutsche Mittelstand ist da schon sehr stark in Vorleistung gegangen. Wir sehen das in den jeweiligen Regionen. Gerade auch über die IHKs werden sehr viele Hubs gegründet, um die Spieler zusammenzubringen, damit die sich formieren können, damit jeder weiß, wo er auch seinen Platz finden kann in einem Wasserstoffmarkt-Hochlauf. Aber das stehen wir ganz am Anfang. Und warum stehen wir am Anfang da? Weil der Markt noch nicht klar ist, weil die Rahmenbedingungen nicht klar sind. Und vielleicht noch einen Satz zur Infrastruktur. Natürlich kann die Infrastruktur nur dann gebaut werden, wenn Zulieferketten klar sind, wenn Wertschöpfungsketten klar sind. Weil am Ende, ich erinnere mich an Gespräche mit Politikern, wir wollen dann die Pipeline umbauen und die glauben dann wirklich, dass man ein Jahr später dann diese Pipeline in Betrieb nimmt. Aber dass man einen Vorlauf braucht, erstmal ein Planungsverfahren oder beziehungsweise die regulatorischen Rahmenbedingungen müssten in 2023 feststehen, damit man in 2030 die Pipeline in Betrieb nehmen kann, weil es Lieferzeiten gibt, weil es und jetzt nochmal vermehrt natürlich einfach eine sehr schwierige Situation gibt hinsichtlich einiger Komponenten, die aus Asien kommen und aus anderen Ländern, aus der Ukraine gekommen sind und nicht mehr kommen. Das heißt, da ist ja nochmal eine Verzögerung dazugekommen plus höhere Kosten. Aber im Grunde kann man sagen, eine Umrüstung einer Pipeline, eine Umrüstung eines Speichers, eines Kavernenspeichers dauert 7 Jahre. Und insofern kann man sich ja ausrechnen, wenn man diese 10 Gigawatt Elektrolyse in 2030 in Betrieb haben möchte, dann braucht man auch ein Netz, da braucht man auch eine Speicherung und man braucht vor allem auch die Anwendung, weil sonst braucht man auch den Wasserstoff nicht. Und das muss ja alles parallel hochfahren. Und das ist das, was im Moment aus unserer Sicht, aus meiner Sicht zu kurz gedacht wird, weil einfach die Kenntnis nicht da ist in der Politik und der Wissenschaft, wie lange sowas braucht.
Ich habe ja schon mit dem ein oder anderen Politiker gesprochen über die Frage hierzu. Ich hatte auch mal mit dem Jens Geier von der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament ein Gespräch hier in dem Podcast. Der hat zu mir das Folgende gesagt.
Das eine wird die Frage sein, wie wasserstofftauglich sind die Verteilnetze? Da kriege ich immer unterschiedliche Informationen. Die andere Frage wird sein, inwieweit wird an vielen Punkten noch eine infrastrukturelle Weiterentwicklung notwendig sein? Also, keine Ahnung, ein Industriebetrieb im Sauerland kann natürlich nicht alle 5 Minuten einen Wasserstofflaster aufs Gelände fahren lassen.
Das geht ja schon sehr stark in die Richtung, die Sie gerade eingefordert haben. Also da ist Verständnis dafür da, dass es einen Leitungsbau braucht. Aber die Regelungen sind noch nicht so, glaube ich, dass wir auf Verteilnetzebene zumindest annähernd Sicherheit haben, dass mal Wasserstoff durch diese Leitungen irgendwann fließen wird, zumindest, dass es politisch gewollt ist. Haben Sie im Moment den Eindruck, dass der Wasserstoff überhaupt in Industriebetrieben wie im Sauerland oder in Aachen irgendwo ankommen könnte, mal gesetzt den Fall, dass er da ist? Ist das politisch im Moment überall verstanden, dass wir eine Infrastruktur im klassischen Sinne dafür brauchen?
Ja, wie gesagt, ich glaube, da wird die Erkenntnis, die reift im Moment immer mehr, dass auch der Transport und die Speicherung notwendig sind. Im Moment wird ja auch viel über Lkw-Transport dann gelöst, was ja nicht das Ziel sein kann, weil hat ja auch jetzt nicht wirklich was mit Dekarbonisierung zu tun, wenn dann Diesel-Lkw den Wasserstoff von A nach B fährt. Gleichzeitig muss man sagen, wir brauchen Übergangslösungen. Wir können nicht an Tag 1 die perfekte Lösung haben, sondern, wie schon gesagt, es braucht Zeit, diese Systeme, die Infrastruktur aufzubauen, Und dafür müssen wir Übergangslösungen schaffen, die dringend notwendig sind, damit wir nachher auch den Wasserstoff an die richtige Stelle bekommen. Ich glaube, dass es eine sehr große Erkenntnis gibt, gerade in der Produktion, in der Industrie, zu sagen, wir müssen da dekarbonisieren. Und die Großindustrie und gerade die energieintensive Großindustrie, ob es Stahl ist, Glas, Zement, Aluminium, denen ist allen klar, wir haben Investitionszyklen. Und wenn wir nicht, wenn wir jetzt kurz vor einem Ersatz einer Produktionsanlage stehen, dann muss die auch wieder 20 Jahre laufen. Und wenn wir nicht jetzt entscheiden, dass wir das mit Wasserstoff machen wollen, dann wird die erstmal wieder 20 Jahre mit Erdgas betrieben werden müssen. Mhm. Und insofern ist diese Industrie besonders dabei, die Prozesse ja zu bewerten und zu versuchen, die umzustellen. Und hier in Aachen ist ja die Glasindustrie auch sehr prominent mit Saint-Gobain vertreten. Und die arbeiten ja alle daran. Aber die brauchen natürlich dann auch die Garantie, ja, dann brauche ich aber auch X, Y, Z viel Wasserstoff jeden Tag. Und wer garantiert mir denn, dass ich den dann auch bekomme? Mhm. So, und diese Enden, die müssen verknüpft werden. Da ist natürlich eine regionale Politik ein wichtiger Ansprechpartner, genauso wie eine regionale IHK, die eben genau die richtigen Personen zusammenbringt. Und wir sehen es ja jetzt mit dem Vorhaben Herkules zwischen RWE und OGE, die ja auch eine Pipeline bauen wollen, hier von Einatten, also aus Belgien, bis nach Köln. Das sind ja genau die richtigen Initiativen, um einfach mal den ersten Schritt zu tun. Wir sollten nicht immer darüber sprechen, was ist der 10. Schritt, sondern wir sollten endlich mal losgehen. Und da ist eben das Thema Infrastruktur schaffen, auch großräumige. Aber das andere Thema ist, und da sind wir ein großer Verfechter von als Neumann und Esser, ist dezentrale, integrierte Lösungen aufzubauen. Mhm. Das heißt, in sich funktionierende Ökosysteme aufzubauen, wo die Herstellung, wo die Wasserstoff-Generation als On-Site-Electrolysis mit der Anwendung verknüpft ist, um Transportzeiten beziehungsweise Transportwege und Speicherwege einfach so viel wie möglich zu reduzieren. Mhm.
Wie sieht diese dezentrale Lösung genau aus? Also das ist dann, darf man sich vorstellen, ein Elektrolyseur, der vor Ort erzeugt, Menge X, und dann in einen Speicher geht und oder sofort in ein Netz. Muss ja dann eine Art von Verteilnetz sein, an dem dann, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in Aachen in der Region ist, aber hier oder im Bergischen Land ja auch oft, an dem sowohl die Privatkunden hängen, als auch die mittelständischen Unternehmen zum Teil hängen. Das heißt, es braucht ja dann schon eine Form von Leitungsbau. Oder weil sonst können Sie ja nicht diejenigen versorgen, die ja an der Anwendung angewiesen sind auf den Wasserstoff. Wie ich Sie verstehe, ist ja für viele dann die alternative Strom nicht unbedingt immer die perfekte, sondern man setzt dann auf entweder Gas die nächsten 20 Jahre oder es kommt das Signal, dann Umstellung auf Wasserstoff. Da muss aber auch durch die Leitung durchgehen.
Genau. Also gerade bei der Großindustrie geht es ja gar nicht ohne eine Pipeline, weil einfach die Mengen zu groß sind. Aber wenn wir jetzt mal die dezentralen Lösungen anschauen, und da muss man ja auch mal sich die Landkarte anschauen, wo wird denn im Moment erneuerbare Energie hergestellt? Das ist ja alles sehr dezentral aufgestellt in Deutschland, ob es Windparks sind, Solarfarms oder dergleichen. Und auch die Abnehmer, ja, wir haben größere Industriegebiete, wir haben aber auch sehr viele dezentrale Gewerbeflächen, kleinere Industrieflächen, die ja auch dekarbonisieren wollen und müssen. Und insofern, das ist ein ganz schönes Beispiel, was wir hier in der Region im Kreis Heinsberg haben, woran wir arbeiten. Das ist ein Chemiepark, der dekarbonisieren möchte. Daneben steht ein Windpark. Und das ist genau jetzt so ein Klassiker, wo wir sagen, wir bieten eine integrierte Lösung an mit On-Site Electrolysis, wo aus dem Windpark dann der grüne Strom kommt. Es wird vor Ort zu Wasserstoff, wird der Wasserstoff hergestellt. Man kann alle Stoffströme nutzen, das heißt, der Sauerstoff kann verwendet werden, noch in dem Chemiepark. Die Wärme kann abgeführt werden und verwendet werden. Und der Wasserstoff geht dann in die Prozesse in dem Chemieunternehmen. Und das, was an Wasserstoff übrig bleibt, nutzt die Kommune dann in Form als Wasserstofftankstelle dann, um eben den ÖPNV, wo dann Wasserstoffbusse angeschafft werden, damit zu versorgen. Und das ist in sich ein rundes System mit einem Geschäftsmodell, was natürlich nicht ohne Förderung funktionieren kann, aber wo man mit einer Initial-CAPEX-Förderung und dann nachher über die Abnahme des Wasserstoffs durch die Kommune, wo vielleicht dann auch die Kommune bereit ist, die Wirtschaftlichkeitslücke, die es gibt, auszugleichen über einen Zeitraum X. Das sind eben die Modelle, die funktionieren können. Und das ist auch das, was wir glauben, was wir dringend brauchen, um es auch erlebbar zu machen, um zu zeigen, dass das funktioniert. Und dann wird das auch sicherlich an vielen anderen Stellen umsetzbar sein in vergleichbaren Größenordnungen. Und natürlich wird man für den länger Wegetransport von Wasserstoff, wird man Pipelines brauchen. Das ist auch total richtig, aber das wird eben noch ein bisschen länger dauern, bis sie da sind. Und deswegen kann man eben in diesen Ökosystemen aber erstmal anfangen, das im industriellen Maßstab auf die Straße zu bringen.
Die Industrie braucht natürlich eigene Leitungen, aber die Kleineren und die Mittelständler sind ja zum Teil auch schon, die sind ja über ein Gasnetz versorgt, was man im Grunde nutzen könnte oder auch teilweise einfach umrüsten könnte ein Stück weit und dann vermutlich relativ leicht nutzen könnte. Wir testen das zumindest auch gerade. Das ist ein total spannendes Modell, das ich verstehe Sie dann aber auch so, dass das ist etwas, was wo klassische politische Förderpolitik eigentlich einsteigen müsste, zu sagen, ich habe ein Ziel und dort helfe ich der Industrie, die vorangeht, da Cases aufzubauen und mal so ein Labor, an dem man zeigen kann, dass es funktioniert. Die Förderung, die es im Moment gibt, die ist aber dafür nicht geeignet. IPCEI zum Beispiel als Stichwort.
Ja, ich glaube, die IPCEI-Förderung, die hat einen ganz anderen Fokus. Da geht es ja eher um Großprojekte, auch immer in Zusammenhang mit einem Partner aus einem europäischen Nachbarland oder aus einem europäischen Land. Viele der IPCEI-Themen sind ja komplett verzögert. Wir als Norman Esser haben ja auch ein IPCEI-Projekt unter den 62 Projekten, die in die nächste Runde gekommen sind. Und wir sehen, dass es absolut verzögert wird aufgrund der Tatsache, dass bei der Europäischen Union offenbar wenig Fachkräfte sind, die jetzt diese Projekte beurteilen können und dann auch weiter voranbringen können. Mhm. Ich glaube aber, wir haben ein anderes Problem, und zwar haben wir natürlich das Problem Beihilferecht, was den Fördermechanismus hindert und was eben dazu führt, dass Firmen nicht direkt gefördert werden können. Aber das, was wir brauchen, und das ist auch etwas, was wir im Nationalen Wasserstoffrat nochmal als Ergänzung zur Weiterentwicklung zur nationalen Wasserstoffstrategie empfohlen haben, ist, dass wir einen kohärenten Förderrahmen zum Aufbau von Absatzmärkten für Wasserstoff brauchen. Das heißt, das Thema Förderung von Wirtschaftlichkeitslücken, das muss in einem Förderrahmen praktisch als OPEX-Förderung realisiert werden. Dann wird nämlich auch vorne investiert. Keiner investiert vorne auch mit einer Förderung, wenn er weiß, dass er die nächsten 10 Jahre jedes Jahr einen Riesenverlust einfährt. Wenn man aber schaffen kann, dass man auf der einen Seite das Dekarbonisierungsziel erreicht über die nächsten Jahre und dann diese Wirtschaftlichkeitslücke geschlossen wird, bis man vielleicht eine günstigere Quelle für Wasserstoff findet, denn das ist ja logisch, dass der Wasserstoff in den Kosten weiter runtergehen wird, je mehr es davon gibt, je mehr etablierte Quellen es gibt, je mehr Importe kommen. Und dann kann man ja eine solche OPEX-Förderung über einen Zeitraum, weiß ich nicht, von 5 Jahren, keine Ahnung, was da der richtige Zeitraum ist, planen. Und dann wird auch vorne investiert, weil das CAPEX, ich bin davon überzeugt, dass viele bereit sind, das CAPEX auch zu investieren, um eben die Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen.
Mhm. Die, Das ist natürlich ein, ich glaube, das ist auch eine Gretchenfrage. So schön ist ja Faust aus dem Lehrplan rausgestrichen worden, wie ich jetzt gelesen habe zuletzt, weil wir uns alle mit Winnetou befasst haben. Nichtsdestotrotz bleibt es ja dabei. Es gibt spannende, entscheidende Fragen dafür. Glauben Sie, dass sich die dezentrale Erzeugung irgendwann ohne Förderung durchsetzen wird gegen importierten Wasserstoff? Es gibt ja auch die Kritiker, die sagen, das müsste eigentlich auf dem Weltmarkt hergestellt werden, weil die Kosten vom Transport zu klein sind, als dass der Import jemals irgendwie teurer sein würde als eine eigene Erzeugung. Und jetzt kommen die hohen erneuerbaren Kosten dazu, die im Moment haben vom, ist nicht ganz richtig, aber sagen wir mal Stromkosten faktuell im Moment. Glauben Sie, dass die dezentrale Erzeugung dann nach 5 Jahren, 10 Jahren OPEX so weit sein wird, dass das ein dauerhaften Case ist, das in Deutschland selber zu machen?
Also ich glaube, wir brauchen beides. Ich glaube, wir brauchen das Dezentrale. Am Ende ist der Wasserstoffpreis hauptsächlich abhängig vom Strompreis und nicht von den Kosten eines Elektrolyseurs oder von irgendwelchen anderen Speicherkosten oder Transportkosten, sondern der Strompreis ist das Entscheidende. Und ich glaube, da brauchen wir eine Strompreisreform in Deutschland, weil wenn man das mal im Vergleich auch zu den anderen europäischen Ländern sieht, da liegt Deutschland absolut an der Spitzenstelle. Ich glaube aber trotzdem, wir müssen ja auch das in dem Zeitrahmen sehen. Wir müssen jetzt handeln, damit wir eine zuverlässige Energieversorgung haben, damit wir anfangen, Infrastruktur aufzubauen. Und insofern glaube ich, dass wir diese dezentralen Ökosysteme jetzt einrichten sollten. Ich glaube auch, dass wenn der Zubau der Erneuerbaren endlich mal richtig losgeht, dass wir auch durch die Bereitstellung von mehr grüner Energie da hoffentlich zu anderen Strompreisen kommen können. Jedenfalls brauchen wir definitiv auch den Import von grünem Wasserstoff oder von grünem Strom, wobei jeder ja weiß, dass grüner Strom nicht gut zu transportieren ist, es sei denn, er wird umgewandelt. Insofern sind die Aktivitäten über H2Global und aber auch in der EU, das darf man ja nicht vergessen, die Diskussionen, die es jetzt gibt mit Spanien hinsichtlich einer Wasserstoffpipeline oder auch mit Nordafrika, die sind sehr sinnvoll und notwendig, denn die Mengen, die benötigt werden, die werden wir sicherlich nicht in Deutschland herstellen können. Genauso wenig wie Deutschland ja jetzt auch immer ein Energieimportland war. Das darf man ja nicht vergessen. Also warum sollen wir jetzt auf einmal autark werden? Das waren wir ja nie. Also da ändert sich ja nicht viel.
Genau, also ich glaube aber, also die Seite ist ja, das ist die Konkurrenzseite, die ist, glaube ich, auch unumstritten. Das ist nicht, das hört man immer von allen Seiten. Es wird nicht ohne Import gehen. Wird es denn ohne Eigenerzeugung gehen? Das kann ja nur im Grunde auch Ihre Auffassung sein, dass dem nicht der Fall ist. Also die Zeit spricht ja im Grunde auch für das dezentrale Modell, je mehr Erneuerbare reingehen, oder?
Auf jeden Fall. Also wir sind davon überzeugt, dass wir die maximale Eigenerzeugung machen sollten, und zwar auch nicht nur mit dem überschüssigen grünen Strom, wie es ja auch an vielen Stellen immer wieder gesagt wird, sondern wir brauchen einfach eine Energiereserve für den Energiesektor, für die Zeiten, wo eben kein grüner Strom hergestellt werden kann, in Dunkelflauten und dergleichen. Insofern brauchen wir das einfach als Energiereserve. Und wenn wir uns anschauen, die anderen Sektoren zu dekarbonisieren, das geht vielfach mit auch nur mit Wasserstoff, gerade in der Industrie, da wo große Hitzen erzeugt werden müssen, das geht eben nur mit Molekülen und das geht nicht elektrifiziert. Und in der Mobilität gibt es ja auch ausreichend Diskussionen darüber, wo ist Elektrifizierung richtig und notwendig und richtig und wichtig und wo ist aber auch die Brennstoffzelle ein wichtiger Zusatz zu der Elektrifizierung wegen Reichweiten, wegen Gewichten und dergleichen mehr. Und wir sehen es als Neumann Esser, wir liefern viele Wasserstofftankstellen in dem Bereich Züge, in dem Bereich Betriebshöfe, Das heißt, überall da, wo ein Fahrzeug immer wieder an den gleichen Punkt zurückkehrt, ist es natürlich umso leichter, eine Wasserstofftankinfrastruktur aufzubauen, weil sie nämlich nicht flächendeckend notwendig ist, sondern weil sie da auch genau in einem Ökosystem installiert werden kann. Und auch da bieten wir natürlich die dezentrale Lösung inklusive On-Site-Electrolysis an, um die Autarkie dieses Bereichs herzustellen und eben keine, nicht unbedingt den Transportweg und so weiter noch mit einbinden zu müssen.
Also es wäre natürlich, glaube ich, unheimlich interessant, auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland, wenn sich gerade die Erzeugung durchsetzen würde, nicht nur, weil es klasse wäre, wenn deutsches Unternehmen auch auf der Welt die Elektrolyseure herstellt und verkauft. Das ist ja, glaube ich, auch ein Stück weit die Idee, Industriepolitik auswärts zu machen, aber auch bei uns im Lande die Dinge einzusetzen. Das wäre natürlich besser natürlich aus mehrerlei Gesichtspunkten, als alles zu importieren. Insofern wünsche ich Ihnen natürlich alles erdenklich Gute dafür. Ich fand es sehr, sehr, sehr spannend, die Sicht aus Ihrem Munde mal zu hören. Wir haben seltener Industrievertreter hier und Leute aus Unternehmen, die tatsächlich diejenigen sind, die es umsetzen am Ende und die auch ein bisschen kritischer drauf gucken. Aber sie sind ja sehr konstruktiv in der Diskussion. Sie sagen ja auch nicht nur, dass das alles Mist ist, was in der Politik passiert, sondern Sie sind ja doch sehr tief in der Gemengelage drin. Frau Peters, ich glaube, das lohnt sich nochmal, für mich lohnt sich das auch nochmal anzuhören. Da war sehr viel drin. Ich würde trotzdem gerne zum Ende kommen. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich meinen Gästen immer stelle. Wenn Sie sich eine Frage aussuchen könnten, die Sie gerne in den nächsten 12 Monaten glasklar beantwortet hätten für sich, was könnte das für eine Frage sein?
Ja, für uns als Unternehmen und auch im Hinblick auf die Energiewende ist die wichtigste Frage, wann die Politik endlich die Hausaufgaben zu Ende macht und und den regulatorischen Rahmen für die unterschiedlichen Bereiche schafft. Das ist die Frage, die ich am liebsten glasklar beantwortet hätte. Denn wir stehen alle in den Startlöchern. Wir wollen loslegen. Wir sind bereit, auch das Risiko zu tragen. Aber wir brauchen die klaren Rahmenbedingungen.
Vielen Dank, Frau Peters. Ich grüße Sie ganz herzlich nochmal nach Aachen.
Ja, ich danke Ihnen.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.